Guten Abend. Vielleicht muss ich euch gleich enttäuschen. Wir werden heute noch nicht den Täufern begegnen. Das Thema heute Abend, ich denke, ich hatte es genannt, zwingt sie hereinzukommen. So war das in der Ankündigung. Robert erwähnte gestern schon, das scheint ein sonderbarer Slogan für Freikirchler zu sein. Und in der Tat war es auch nie ein Slogan der Freikirchler, sondern wir werden gleich sehen, wo dieser Wahlspruch herkommt. Wir wollen heute einen Schnelldurchlauf durch 1500 Jahre und 1400 Jahre Kirchengeschichte machen, um zu sehen, wie ist die Welt zur Zeit der Täufer? Wenn diese Männer und Frauen in unseren Zeiten gelebt hätten, dann hätte ihre Biografie sehr wahrscheinlich anders ausgesehen, als sie aussah um 1520, 1550. Das, was wir eben gesungen haben, nun diene ich ihm im Leben und im Sterben, das war für viele Täufer ihr Slogan. Und vor allem das letzte Wort haben sie ganz bewusst mitgenannt, weil sie wussten, dass, nachdem sie zu den Täufern übergetreten sind, ihr Leben eigentlich menschlich gesehen nicht mehr so lange dauern würde. Und noch eine letzte Vorankündigung. Als Robert mit mir die Sache besprach, und dann schickte er mir irgendwann eine E-Mail, in dem wir so die Abende ein bisschen miteinander, und ich las das, aber ich las zu schnell drüber und sah gar nicht, dass da angekündigt wurde, dass meine Maria und ich, dass wir drei Kinder haben. Jetzt muss ich mich doch ein bisschen korrigieren. Also bis jetzt haben wir nur zwei. Und da wir beide Ü60 sind, ist es unwahrscheinlich, dass da noch ein drittes hinzukommt. Insofern, also um bei der Wahrheit zu bleiben, wir haben nur zwei Kinder. Ja. Unser Sohn Daniel wohnt mit seiner Familie bei uns in Raunen. Und unsere Tochter Katharina haben wir gerade am vergangenen Montag nach Frankfurt gefahren, wo sie in die USA geflogen ist, wo sie voraussichtlich 4 Jahre studieren wird. Aber jetzt wollen wir zum Thema kommen. Täufertum und Baptismus. Wir wollen heute Abend, muss ich den Pointer irgendwie aktivieren? Ja. Wir wollen heute Abend betrachten, wie hat sich das sogenannte christliche Abendland entwickelt, so dass am Ende zur Zeit der Täufer die Welt so aussieht, wie sie eben da aussieht. Wir wollen so ein paar Zitate der frühen Kirchenväter betrachten. Der reagiert im Moment nicht. Ah, jetzt, super, danke. Vor Jahren, als ich noch Student war, hätte man wenigstens zur Unibibliothek nach Bonn fahren müssen, um dann dort die Bibliothek der Kirchenväter aufzusuchen, solche Wälzer, viel zu teuer, als dass sie sich jemand privat hätte kaufen können, und dort dann diese Zitate mühsam sich suchen müssen. Heutzutage ist das online frei verfügbar. Also es gibt hier von der Uni Freiburg diese Bibliothek der Kirchenväter. Dort kann man sich selbst einfach diese Schriften, ist alles digitalisiert, aufrufen und zu Hause nachlesen. Wir wollen ganz früh anfangen, also nicht so ganz früh, dann müssten wir in die Apostelgeschichte zurückgehen oder in die Briefe des Neuen Testamentes. Wir wollen in der Zeit nach den Aposteln beginnen. Und da haben wir zunächst mal den Ignatius von Antiochien. Ignatius von Antiochien ist um 117 nach Christus gestorben. Sein genaues Todesdatum ist unbekannt, also das ist sehr, sehr früh. Was er geschrieben hat, ist noch sehr, sehr früh. Und Ignatius von Antiochia schreibt einmal, da der Bischof den Vorsitz führt an der Stelle Gottes. Lest euch den Satz nochmal durch, und für uns Freikirche, der Bischof, also für uns wäre das in einer Gemeinde nun eben der Gemeindeleiter oder der Pastor, sowas wie eine übergeordnete Struktur haben wir ja nicht, wo wir dann eine höhere Instanz hätten. Da der Bischof den Vorsitz führt an der Stelle Gottes, klingt schon ziemlich vollmächtig, aber das geht noch weiter. Er schreibt in einem anderen Brief, wer den Bischof ehrt, der wird von Gott geehrt. Wer ohne des Bischofs Wissen etwas tut, der dient dem Teufel. Würdet ihr euren Pastoren solche Vollmacht einräumen? Ich denke, da sind wir heute sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden. Ja? In Deutschland tun wir uns ohnehin mit Autorität etwas schwer. Aber hier merke ich, hier wird einem Mann, und es ist ein Mannsystem zur damaligen Zeit, es ist
der Bischof. Einem Mann eine ungeheure Autorität zuerkannt. Wir könnten weitere dieser Stellen lesen. An anderen Stellen gebraucht Ignatius, ich lese einfach mal einen Satz vor, wo immer der Bischof sich zeigt, da sei auch das Volk. So wie da, wo Jesus Christus ist, auch die katholische Kirche ist. Das ist übrigens so ziemlich das früheste Vorkommen des Wortes katholische Kirche, das uns überliefert ist. Und wir sind hier nochmal, wir sind spätestens 117 nach Christus, ist der Begriff katholische Kirche schon bekannt. Bedeutet natürlich damals noch etwas anderes, als das, was wir heute darunter verstehen. Es ist nicht die römisch-katholische Kirche damit gemeint. Alle sollte dem Bischof gehorchen, wie Jesus Christus dem Vater. Und auch dem Presbyterium wie den Aposteln. Also die Leiter werden sehr, sehr hoch eingeordnet. Ganz am Anfang der Kirche. Es ist gut, Gott und den Bischof zu kennen. Wer den Bischof ehrt, der wird von Gott geehrt. Wer ohne des Bischofs Wissen etwas tut, der dient dem Teufel. Damals wurde dieser sogenannte monarchische Episkopat festgelegt. Monarchisch, einer herrscht, einer ist der Aufseher, also ein Ein-Mann-System. Ein Bischof steht an der Spitze und er hat ungeheure Vollmacht, hat ungeheure Macht, dieser eine Bischof. Das finden wir schon sehr, sehr früh in der Kirche. Wenn wir dann weitergehen zu den Apologeten, und jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage, denn Daniel ist hier, und wenn ihr einen Fachmann habt, was haben wollt, was Apologetik anbelangt, dann müsst ihr eben Daniel und nicht mich fragen, ja? Daniel, ich hoffe, ich kann das auch vor dir verantworten, was ich sage. Zu dem ganzen Vortrag. Ich werde mich teilweise sehr kritisch über einige Dinge äußern. Das mache ich nicht, weil ich denke, nur unsere Gemeinde ist die richtige, alle anderen machen alles falsch. Ganz bestimmt nicht. Ich persönlich bin als evangelischer Mensch aufgewachsen, ja, zu Hause. Ich war ein Hiesiger, wir waren Teil der evangelischen Landeskirche und ich bin 1991 zum Glauben gekommen. Damals war ich noch evangelisch-lutherisch. Und ich habe damals die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche gelesen und sehr, sehr viel Gutes darin gefunden. Und ich würde sagen, immer noch, da ist viel Gutes darin. Also es geht mir nicht, alles und jeden schlecht zu reden, aber ich will Entwicklungen aufzeigen, die nach meinem Eindruck so in die Irre gelaufen sind, dass irgendwann Leute wie die Täufer kamen und ihr Leben geben mussten im sogenannten christlichen Abendland. Um 130 nach Christus kommen die sogenannten Apologeten. Die Gegner des Christentums hatten irgendwann so verlauten lassen, das Christentum sei die Religion der Einfältigen, der Niedrigen, der Unverständigen, der Sklaven, der Weiblein und der Kindlein. Also alle, die ungebildet sind, die sind Christen so ungefähr. Ja? Nebenbei, das Argument ist ja heute teilweise auch noch so ein bisschen im Umlauf. Also die Mitglieder unserer Gemeinde, die Älteren, sagen, dass in Russland häufig dieser Spruch kam, das ist für die Babuschka, ja, die glaubt sowas vielleicht, die Geschichten, das sind Geschichten für kleine Kinder und für Babuschki, erwachsene Menschen. Ganz ähnlich hat man damals von Seiten der Gegner argumentiert. Und nun kommen die Apologeten auf den Plan, Männer, die den christlichen Glauben verteidigen wollen. Und die Apologeten wollen den Gebildeten und Mächtigen ihrer Zeit, und das ist wichtig, die Apologeten wenden sich nicht an den einfachen Mann. Der hat häufig überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Sie wenden sich an die Gebildeten und Mächtigen ihrer Zeit und sie wollen den Gebildeten und Mächtigen beweisen, dass das Evangelium historisch, philosophisch und moralisch einwandfrei ist. Sie wenden sich also zum einen an die gebildeten Menschen. Da fallen viele der normalen Menschen schon mal raus. Ist das für Kirche gut, wenn die normalen Menschen rausfallen? Ganz bestimmt nicht. Die Konsequenz davon ist, dass Offenbarung und Vernunft nun teilweise auf einer Ebene sind. Warum das? Die Konsequenz der Apologetik ist folgende. Zum einen werden die Apologeten zu Begründern der Theologie. Manche Autoren sagen, die Apologeten haben die Theologie begründet. Andere sagen, die Mission hat die Theologie begründet. Wenn wir Theologie ganz einfach verstehen, Theologie ist Reden von Gott, Lehre von Gott. Und wenn ich Apologet bin, das heißt, ich bin mit Menschen beschäftigt, die nicht Christen sind und den christlichen Glauben angreifen, dann muss ich liefern, dann muss ich Argumente liefern. Sie haben sich also Gedanken gemacht, wie kann ich den christlichen Glauben verteidigen? Und so haben sie Theologie entwickelt. Das ist eine gute Sache. Aber das Zweite, was dabei rauskam, war die Hellenisierung der christlichen Gedankenwelt. Man hat versucht, das Evangelium in den Denkbahnen der griechischen Philosophie zu erklären. Die gab es ja schon lange. Also 130 nach Christus, die Apologeten, die griechischen Philosophen, wissen wir, waren schon viel früher auf dem Plan. Ja? Sokrates, Aristoteles, Platon und. Diese Männer, sie haben ein philosophisches Gebäude erschaffen. Und die Gebildeten haben in diesen Gedanken gedacht. Und nun versuchen die Apologeten, auch in diesen Gedanken zu denken und das Evangelium in diesen Gedanken darzustellen. Und das kann schwierig werden, wenn man das macht. Wir müssten weitergehen. Ja, genau. Die Apologeten hatten eigentlich zum Ziel, die Kirche oder das Evangelium gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Also gegen die Angriffe von Nichtchristen, die teilweise ziemlich heftig waren. Und dazu haben sie teilweise die Philosophie und den Glauben genommen und daraus ein Denkgebäude errichtet. Das muss nicht falsch sein, kann aber gefährlich werden, wenn die Philosophie die Überhand nimmt. Justinus Martyr ist einer der Namen, Tatian oder Tertullian, der erste lateinisch sprechende Kirchenvater. Das waren Männer, die den Glauben nach außen hin gegen die Angriffe von Nichtchristen verteidigt haben. Und nochmal, damals sind die Nichtchristen ja noch in der Überzahl. Ja. Wir haben Heidentum, wir haben heidnische Religionen, griechische, römische Religionen, die noch die Überhand haben. Also die Apologeten versuchen, den Glauben gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Dann gab es aber auch Irrlehren von innen, aus der Kirche heraus, die die Kirche gefährdet haben. Und um diesen Irrlehren aus dem Innern, aus den eigenen Reihen vorzubeugen, hat die Kirche ganz früh eine dreifache Schutzmauer errichtet. Eine dreifache Schutzmauer, die besteht zum ersten aus der Glaubensregel, Regula Fidei, das war ursprünglich das Taufbekenntnis. Das, was ein Mensch gesprochen hat, wenn er getauft wurde. Wenn ein Mensch damals getauft wurde, dann musste er ein Glaubensbekenntnis sprechen. Und dieses Glaubensbekenntnis wurde relativ früh ausformuliert, niedergeschrieben. Und das wurde dann zur Glaubensregel gemacht. Ein zweiter Punkt war der Schriftenkanon. Es wurde also festgelegt, welche Schriften gehören alle zu den heiligen Schriften. Das war am Anfang noch nicht ganz so sicher. Es brauchte bis ins 4. Jahrhundert, bis wir die ersten Schriftstücke finden, wo genau diese Bücher, die wir zum Beispiel im Neuen Testament haben, alle auch drin sind, bis sich das herauskristallisiert hat. Und es gab in der Kirche, wer den Namen Markion gehört hat, Männer, die einen ganz anderen Kanon hatten, die einige der Schriften verworfen haben. Das hat man ausgearbeitet. Und dann hat man schließlich das Bischofsamt, diesen sogenannten monarchischen Episkopat, aufgerichtet, um zu sagen, wir brauchen eine Liste von Bischöfen, die zurückgeht bis zum ersten Bischof. Wir müssen sehen, dass in der Sukzession ein Bischof den anderen eingeweiht hat, um zu wissen, dass die Lehre in saubere Hände gekommen ist. Sehr, sehr allgemein gesprochen jetzt. Diese drei Dinge hat man aufgerichtet. Das Ziel war, dass man Irrlehren von innen vorbeugen sollte. Die Motivation ist gut. Ob es nun in der Praxis immer das gebracht hat, was man wollte, sei dahingestellt. Wir haben also diese dreifache Mauer, die die Kirche errichtet, um sich abzusichern gegen Irrlehren von innen. Ganz früh begegnet uns nach meiner Meinung ein anderes Gemeindeverständnis. Wenn zum Beispiel Cyprian von Karthago, wir kommen jetzt so langsam der Geschichte weiter, 250 nach Christus, wenn er schreibt, Salus extra ecclesiam non est, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Würdet ihr als Gemeinde hier in Beuel diesen Spruch so sagen? Außerhalb unserer Kirche gibt es kein Heil. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist das, was die Kirche damals gemacht hat. Extra ecclesiam, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Oder habere non potest Deum patrem, qui ecclesiam non habet matrem. Niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Du musst in dieser Kirche sein, sonst bist du kein Christ. und es war zu der Zeit schon klar, dass es sich um die römisch-katholische Kirche handelt. 250 ist das schon ziemlich klar. Du musst in dieser Kirche sein, sonst bist du kein Christ. Und dieses Wort von Mutterkirche ist etwas, was sich im römischen Katholizismus bis heute hält. Also ich bin 1995 nach Raunen gezogen, wo ich heute wohne mit meiner Familie. Vorher lebte ich in einem Dorf bei Bad Kreuznach, ging manchmal mit meinen Freunden auch in die römisch-katholische Messe. Und ich kann mich erinnern, dass wir dort Lieder gesungen haben aus dem römisch-katholischen Liederbuch, in der Mutterkirche angerufen. Mutterkirche, sie soll mich allzeit gläubig sehen. Ja, der Begriff Mutterkirche ist bis heute präsent. Dann, nachdem die christlichen Gemeinden in der Frühzeit eine ziemlich unterschiedliche Entwicklung hatten. Also manches, was ich hier sage, ist sehr, sehr vereinfacht und ist ein Gemeinurteil. Im Einzelfall muss man untersuchen, trifft das zu. Am Anfang haben wir teilweise Gemeinden, die sich in Ruhe entwickeln können. Wir haben Gemeinden, die verfolgt werden. Ich denke, uns allen bekannt ist diese Verfolgung unter Nero, ungefähr 64 nach Christus. Aber die war ziemlich eng, örtlich begrenzt. Nero verfolgt in Rom die Gemeinde. Außerhalb von Rom ist da kaum jemand davon betroffen. Also sehr wechselvoll das Bild. Die Verfolgung des Christentums nimmt so ab 250 ungefähr zu. Und dann kommt schließlich der Kaiser Diokletian an die Macht. Und unter dem Kaiser Diokletian wird die christliche Kirche nun intensiv verfolgt. 303 wird die Kirche von Nikomedien zerstört, also das Gebäude wird zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Und die Verfolgung sieht also so aus, dass man Kirchen, christliche Kirchengebäude zerstört hat. Heilige Schriften wurden vernichtet, also Bibelschriften wurden verbrannt, vernichtet. Christen haben ihre Rechte, ihre zivilbürgerlichen Rechte aberkannt bekommen. Oder man hat sie zum Opfer gezwungen. Das hier ist eine alte Schale aus der damaligen Zeit, in der ein Mann ein Opfer bringt. Der hatte in seiner rechten Hand eine Schale. In dieser Schale gießt er eine Flüssigkeit aus. Das nannte man ein Trankopfer. Er gießt eine Flüssigkeit aus am Altar des Kaisers. Und die ersten Christenprozesse in der Verfolgungszeit damals waren sehr kurz und knapp. Häufig liest man in den Akten, wurde eine ganz einfache Frage gestellt. Wer ist Kyrios? Wer ist der Herr? Christos oder Kaiser? Wer ist der Herr? Christos oder der Kaiser? Und mit deiner Antwort hast du über dein Leben entschieden. Ganz kurz, es brauchte gar kein langes Verhör. Und wenn dann jemand versucht hat, sich irgendwie rauszureden, dann hat man gesagt, okay, komm her, jetzt gehen wir in den Tempel und du darfst dem Kaiser opfern. Wenn der Mensch dazu bereit war, dann hat man sein Zeugnis gesehen, dass er seinen christlichen Glauben widerrufen hat. Also das war dann die äußerste Glaubensprobe. Wir haben also unter dem Kaiser Diokletian eine reichsweite Christenverfolgung. Jetzt auf einmal ist es gefährlich, Christ zu sein. Das Bild ändert sich, als dieser Mann an die Macht kommt. Der Kaiser Konstantin. Einige von euch werden diesen Bericht, ist es 100% Fakt, ist manches Legende, schwer zu sagen kennen, dass er 312 nach Christus gegen Rom gezogen ist mit seiner Armee und er hat dann an der Milvischen Brücke bei Rom gesiegt über das gegnerische Heer. Und man liest eben in den Annalen, dass er ein Zeichen gesehen hat, ein Kreuzeszeichen am Himmel. In diesem Zeichen wirst du siegen. Und dann hat Konstantin gesiegt. Und die Folge davon war, dass das Kreuz und das sogenannte Chiro-Monogramm, das sieht man auf vielen, vielen alten Darstellungen in alten Kirchen, das Kreuz ist uns klar, was das darstellt, das Chiro-Monogramm steht für den Namen Christus. Chi, der erste Buchstabe, das Ros, der zweite Buchstabe. Hier ist noch Alpha und Omega dabei, ist nicht immer dabei. Das Chiro-Monogramm hat Konstantin in seine Kriegsstandarte einnähen lassen. Das heißt, seine Kriegsflagge trug dieses Symbol, weil er einmal erlebt hatte, dass er im Zeichen des Christengottes gesiegt hat. Das muss man sich vorstellen. Jetzt haben wir ein christliches Symbol und im Namen dieses Symbols wird in den Krieg gezogen. Wenn wir weitergehen in der Geschichte, kommt es von der Verfolgung allmählich zur Duldung der Christen. 311 haben wir das Toleranzedikt des Galerius. Jetzt ist das Christentum nicht mehr unter Verfolgung, sondern jetzt ist es Religio Licita, erlaubte Religion. Jetzt darfst du Christ sein, offiziell, ohne dass dir Nachteile daraus erwachsen. Es brauchte, so sagen die Forscher, bis sich das im ganzen Reich durchgesetzt hat. Im Westen war die Freiheit eher da als im Osten des Reiches, aber jetzt sind Christen wenigstens geduldet. Der nächste Schritt ist der Mailänder Beschluss 313, in dem völlige Religionsfreiheit vom Gesetz her anerkannt wird. Völlige Religionsfreiheit. Das ist das, was wir heute fordern, ja, und was wir zum Teil auch hatten. Das ist 313 nach Christus vom Gesetz her Fakt. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Fakt ist aber auch, dass diese Religionsfreiheit nur ungefähr 2 Generationen lang angedauert hat. Dann war Schluss mit lustig. Ungefähr 2 Generationen lang haben wir Religionsfreiheit und dann wandelt sich das Bild ganz sonderbar. Das Ende der Religionsfreiheit sieht so aus, dass 380 der Kaiser Theodosius ein Edikt erlässt. Und dann können wir lesen, er forderte von allen römischen Untertanen die Annahme der von dem Apostel Petrus den Römern überlieferten, von dem Pontifex Damasus und Bischof Petrus II. Von Alexandria vertretenen Religion, nämlich des Glaubens an die eine Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also 380 ist Schluss mit Religionsfreiheit. Warum? Weil jetzt jeder Christ sein muss im Römischen Reich. Jetzt sind es nicht mehr die Heiden, die andere unter Druck setzen, jetzt sind es die Christen, die andere unter Druck setzen. Und das hier ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. 381 wird der Übertritt zum Heidentum verboten. Das ist nicht das Gleiche, aber es ist vergleichbar mit dem, was wir im Islam haben. Dass Muslime nicht zu einer anderen Religion konvertieren dürfen. Das haben wir unter christlichem Vorzeichen, 381 nach Christus. Und das Heidentum verschwindet dann in der Folgezeit relativ schnell aus dem öffentlichen Leben. Was das hier rechts ist, wisst ihr alle. Ja. 394 finden die letzten Olympischen Spiele der Antike statt. 394, warum? Sie wurden verboten. Warum wurden sie verboten? Weil alle heidnischen Zeremonien verboten waren. Und die Olympischen Spiele wurden mit einem Gottesdienst eingeleitet, mit einem heidnischen Gottesdienst auf dem Hügel in Athen unter anderem. 394 verboten. 1896 haben wir die ersten neuzeitlichen Olympischen Spiele in Athen wieder. So lange gab es überhaupt keine Olympischen Spiele. Also das Bild hat sich gewandelt. Am Anfang ist das Bild der Gemeinden unterschiedlich. Örtlich verfolgt, wie bei Nero. Andere Gemeinden können sich entwickeln. Ab 280 heftige Verfolgung des Christentums und unter dem Kaiser Konstantin zunächst Gleichberechtigung, dann sogar Religionsfreiheit. Und jetzt auf einmal müssen Menschen Christen sein, wenn du im Römischen Reich lebst. Im Vinzenz von Lerins, 430 nach Christus ungefähr, ich mag dieses Zitat, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, weil ich Omnibusfahrer war. Ja, und hier kommt der Omnibus schon vor. Als er gefragt wurde, ja, wenn nun, wir lesen alle die Bibel, aber einer versteht das so, der andere versteht das so. Wer hat denn jetzt recht? Und die Antwort von Vinzenz war, das, was überall, das, was immer, das, was von allen geglaubt worden ist, das, was die Mehrheit glaubt, das ist richtig. Merkt ihr was? Und die Mehrheit ist römisch-katholisch zu der Zeit. Wir haben jetzt 2 Autoritäten in der Kirche. Und wir sind 430, das ist relativ früh. 2 Autoritäten, wir haben die Bibel, die haben auch wir. Aber wir haben neben der Bibel die Tradition der Kirche. Und die Tradition der römisch-katholischen Kirche ist zunehmend gleichberechtigt mit der Schrift. Wir haben die Heilige Schrift und wir haben die heilige Überlieferung. Wir haben das Lehramt der römisch-katholischen Kirche. Und nur das Lehramt der römisch-katholischen Kirche kann darüber entscheiden, wer das Evangelium wirklich richtig versteht. Gehen wir ein bisschen weiter zum Kaiser Justinian. Und an diesem Kaiser wird so sehr deutlich, wie zweischneidig das Bild der damaligen Zeit ist. Wer kennt dieses Gebäude? Die Hagia Sophia. Ich weiß nicht, ist unter uns jemand, der Arabisch lesen kann? Also ich habe das Bild, das ist die Hagia Sophia im heutigen Istanbul, ja, früher Konstantinopolis. Ich habe das Bild in meinen Vorlesungen gehabt und ja, als Deutsche, wir sehen das und wir wissen ja, die Kirche wurde irgendwann konvertiert zu einer Moschee, deshalb die arabischen Schriftzeichen, aber wir können damit nichts anfangen. Und irgendwann in einem Unterricht meldet sich ein Student am BSMB und sagt, soll ich mal vorlesen, was da steht? Das ist der Vorteil, wenn wir mittlerweile ehemalige Muslime unter uns haben. Ja? Und dann lass uns das dann vor. Auf einigen dieser Tafeln steht Muhammad, auf der anderen steht Allah und noch einiges, natürlich erst, nachdem das Ganze umgeweiht wurde. Die Hagia Sophia, wer das Gebäude, es ist eine Pracht, architektonisch eine Meisterleistung. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinbekommen. Justinian hat diese Kirche bauen lassen. Und quer durch die Geschichte sehen wir solche Höchstleistungen. Das ist etwas, was wir bewundern. Gleichzeitig ist unter Justinian ich habe das Wort schon in der Schule gelernt, Caesaropapismus, die Verbindung zwischen staatlicher Gewalt und kirchlicher Gewalt. Staat und Kirche sind auf einmal eins. Das wird unter Justinian so sehr deutlich. Er hat einen Codex Justinianeus erstellen lassen und Häresie, also christliche Irrlehre, ist jetzt kein kirchliches Vergehen mehr, sondern es ist ein Staatsverbrechen. Du bekommst es mit dem Staat zu tun, wenn du falsche christliche Lehre verbreitest. Auch das ist Justinian. Beides. Menschen werden gezwungen, Christen zu werden. Menschen werden zum Eintritt in die Kirche gezwungen. Wenn du im Römischen Reich lebst, musst du dieser Kirche angehören. Sonst pack bitte dein Bündel und geh. Auch das ist Kaiser Justinian. Also er zwang die in Konstantinopel und Kleinasien noch immer zahlreichen Heiden und der Androhung der Todesstrafe zur Taufe. Das heißt, sie hatten zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich taufen, bist damit offiziell Christ, oder du wirst umgebracht. Auch das ist Geschichte der christlichen Kirche. Und entscheidend dafür war leider auch einige Folgen. Die Platonische Akademie wird geschlossen, 529, dieser Codex Justinianeus, also kirchliche Irrlehre ist ja ein Staatsverbrechen. Menschen werden unter Androhung der Todesstrafe zur Taufe gezwungen. Der Kirchenvater Augustinus, ich hatte ihn, ich meine, gestern kurz in meiner Predigt erwähnt. Und Augustinus ist ein Mann, den ich einerseits bewundere für die Größe, für die Tiefe von vielem seiner Lehre. Wenn ich seine Bekenntnisse lese, dann staune ich. Gleichzeitig übersetzt Augustinus Lukas 14, Vers 23, Augustinus konnte fast kein Griechisch, er hat mit der lateinischen Übersetzung gearbeitet. Und in dieser lateinischen Übersetzung steht in Lukas 14, Vers 23, zwingt sie hereinzukommen. Cogite intrare, zwingt sie hereinzukommen. Und unter anderem diesen Vers nimmt Augustinus als biblische Legitimation, um Menschen in die Kirche zu zwingen, mit Hilfe des Staates. Also jetzt müssen alle Christen sein, wenn du im Römischen Reich lebst. Interessant ist auch, die Auslegung des Augustinus zum Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Ihr kennt dieses Gleichnis, Unkraut unter dem Weizen, Matthäus 13, Abvers 24. Ein freikirchlicher Forscher schrieb mal, dieses Gleichnis ist ein Litmus-Test für Religionsfreiheit. Augustinus zum Beispiel schreibt in seiner Auslegung, ich denke, ihr kennt das Gleichnis, und bei diesem Gleichnis haben wir den gewaltigen Vorteil, dass Jesus dieses Gleichnis den Jüngern deutet. Und wir haben die Deutung im Neuen Testament. Und wer kann sich entsinnen, was sagt Jesus? Es heißt dann im Gleichnis in der Acker, was ist der Acker? Was sagt Jesus, was der Acker ist? Hat jemand das in Erinnerung? Der Acker ist die Welt, sagt Jesus. Augustinus sagt, der Acker ist die Kirche. Und deshalb dürfen ihr Gläubige ausgerissen werden aus der Kirche. Und diese Auslegung des Augustinus, wenn man das verfolgt, zieht sich quer durch die Geschichte bis hin zu Luther. Das ist das Argument, was viele der Reformatoren verwendet haben, womit sie rechtfertigen, dass sie andere Christen teilweise ums Leben gebracht haben. Man kann es zurückführen auf diese Auslegung des Augustinus von Matthäus 13, Abvers 24. Also das ist sicherlich eine problematische Auslegung dieses Gleichnisses. Es kommt damals zum sogenannten Corpus Christianum. Die gesamte Gesellschaft ist christlich. Das Römische Reich ist ein christliches Reich. Wenn du in diesem Reich lebst, bist du Christ. Punkt. Oder du wirst vertrieben. Oder gehst freiwillig. Kann es sein, dass alle Christen sind? Vom Neuen Testament her mehr als unwahrscheinlich. Jetzt sind also Kirche und Gesellschaft deckungsgleich. Ich würde sagen, im Neuen Testament begegnet mir eine deutliche Trennung zwischen Welt und Gemeinde. Das ist die Gemeinde und sie lebt in der Welt, aber sie ist nicht von der Welt. Jetzt im Mittelalter sind Gesellschaft und Kirche deckungsgleich. Jeder im Reich ist Christ und gehört zur Kirche. Irgendwas kann da nicht stimmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Entweder die Welt passt sich der Kirche an und fügt sich dem Gesetz Christi. Das scheint mir vor dem Hintergrund von Bibelstellen wie 1. Korinther 2, Vers 14 unmöglich, dass Menschen einfach so zu Christen werden, nur weil sie einer Kirche angehören. Dazu braucht es mehr, dass du Christ bist. Oder die Kirche oder Gemeinde passt sich der Welt an und fügt sich dem Gesetz dieser Welt. Und ich würde sagen, das ist das, was in weiten Teilen dann passiert ist. Nochmal, im Neuen Testament sehe ich eine deutliche Trennung von Gemeinde und Welt und Gesellschaft. Die Gemeinde lebt in der Welt. Die Gemeinde ist sowas wie eine Kontrastgesellschaft. Die Christen leben anders als die Mehrheit der Menschen, die nicht Christen sind. Jetzt haben wir im Römischen Reich eine völlige Deckungsgleichheit. Es kommt zu einer weitestgehend erzwungenen Konkurrenz von Welt und Gemeinde. Das muss Widerspruch erzeugen. Wenn ich Menschen in die Kirche zwinge, die nicht wirklich wiedergeboren sind, sie werden aufbegehren gegen das Gesetz Christi. Ohne Heiligen Geist kannst du nicht Christus nachfolgen. Du kannst nicht dein Leben so führen, dass Christus Wohlgefallen an dir hat, wenn du keinen Heiligen Geist hast. Es muss Widerstand und Widerspruch hervorkommen. Und das ist dann auch sicherlich passiert im Laufe der Jahrhunderte. Und dann besinnt man sich auf seine Wurzeln und jetzt versucht man, Glaube kann uns schon trennen. Wir brauchen etwas, was alle Menschen einen kann. Und das ist die Vernunft. Jeder Mensch hat Vernunft. Und wenn wir die Vernunft zum Maßstab machen, dann sollten wir es doch schaffen, wieder Einigkeit herstellen zu können. Und die Kirche muss jetzt zeigen, dass ihre Lehre der Vernunft nicht widerspricht. Das finden wir durch die Geschichte bis heute, würde ich sagen. Nur war es damals insofern anders, dass damals einige große Glaubensmänner noch erkannt haben, der Glaube steht über der Vernunft. Männer wie Thomas von Aquin oder Nikolaus von Kues, andere haben eindeutig die Vernunft unter den Glauben eingeordnet. Ab dem 18. Jahrhundert und dann besonders mit dem Aufkommen der historisch-kirchlichen Theologie in Deutschland hat man das umgekehrt. Jetzt ist die Vernunft der Maßstab und das Evangelium muss sich der Vernunft fügen. Und das hatte ganz verheerende Folgen. Ich habe die ganze Zeit von offiziellen, von kaiserlichen Beschlüssen, von Theologie geredet. Lass uns kurz betrachten, wie sah denn die Frömmigkeit der Menschen aus? Zur Zeit Luthers, ungefähr 1500. Mir geht es darum zu zeigen, dass zu dieser Zeit, in der dann die Täufe aufkommen, die Welt hier in Deutschland ziemlich anders sah als heute, ziemlich anders aussah. Forscher gehen davon aus, dass zu Zeiten Luthers ungefähr 5% der Bevölkerung lesen und schreiben konnten. Das ist ganz anders als heute. Ungefähr 5%. Das heißt, die 95%, die nicht lesen und schreiben können, bekommen von der Theologie überhaupt nichts mit. Sie können nicht lesen, sie können nicht schreiben. Und was können sie noch nicht in ihrem Gottesdienst sonntags in der Messe? Sie verstehen kein Wort, weil das Ganze auf Lateinisch verhandelt wird, von dem der einfache Mensch nun mal gar nichts versteht. Einige Sprachforscher meinen, da sei Hokuspokus hergekommen, dieser Begriff hoc est corpus meum. Er ist eine Verballhornung von den Einsetzungsworten des Abendmahls aufs Lateinische. Weiß ich nicht. Jedenfalls, die Menschen verstehen die Lehre der Kirche nicht. Das geht weit über ihren Köpfen hinweg. Die Volksfrömmigkeit, das, was die Menschen leben, ist etwas anderes. Und man muss aufpassen, wenn man so in der Geschichte forscht, dass man nicht die Schriften der Theologen als das ansieht, was auch die Menschen gelebt haben. Da ist ein ziemlicher Unterschied dazwischen. Die Volksfrömmigkeit, wissen wir heute, für das Kirchenvolk, für die einfachen Menschen, hat Ritualistik das Bild ihrer Kirche bestimmt. Das ist ein Bild aus der damaligen Zeit, 1500 noch was erstellt, zeigt die Statue der schönen Maria in Regensburg zu dieser Zeit. Es war eine Pilgerstätte, eine römisch-katholische Pilgerstätte. Und ihr seht hier, Menschen, elende Menschen haben alles auf sich genommen. Sie haben ihr letztes Hab und Gut eingesetzt, um zu seiner Stätte hinzupilgern, in der Hoffnung, dass sie dort geheilt werden von Krankheiten und weiß ich was. Das war das Bild, mit dem die einfachen Menschen Kirche verbunden haben. Das Bußsakrament, was du in der Kirche entrichtest, das war das, womit die Menschen ihren Glauben verbunden haben. Die offizielle Lehre der Kirche haben die Menschen überhaupt nicht verstanden. Wie denn auch? Die Mehrheit konnte nicht lesen, nicht schreiben. Sie haben kein Latein verstanden. Für die normalen Menschen, die Heiligenverehrung, das war etwas, was sie kannten. Das hat ihren Glauben ausgemacht. Marienverehrung ist damals sehr, sehr präsent. Die Mutter Marias, die heilige Anna, wird mit verehrt. Religienverehrung, sicherlich kennt ihr den Kölner Dom. Man muss einmal durch diese Schatzkammer gehen, dann sieht man, was Religienverehrung ist. Und Wallfahrten, das war das Bild, das die Frömmigkeit der Menschen bestimmt hat. Von offizieller Theologie haben die Menschen eigentlich nichts mitbekommen. Dann kommt die Scholastik. Nochmal, da ist sehr viel Gutes dabei. Ich könnte solche Texte nicht mehr schreiben wie ein Thomas von Aquin. Das waren Gehirne, dass man denkt, wie kann ein menschliches Gehirn sowas schaffen? Seine Summa Theologiae, diese 5 Bände mal einfach so runtergeschrieben. Gleichzeitig hat diese offizielle Lehre mit dem Leben der Menschen nichts mehr gemein. Die Theologen verbringen ihr Leben damit, sowas zu produzieren. Aber mit dem Leben der Menschen hat das nichts mehr zu tun. Das ist eines der Probleme der damaligen Zeit. Immer mehr wird die Lehre der Kirche auch so eine Synthese von Philosophie und Glauben. Also es ist ein Bild aus der damaligen Zeit. Hier seht ihr Thomas von Aquin, von dem wir eben diese 5 Bände gesehen hatten, die er geschrieben hat. Ein extrem gelehrter Diener seiner Kirche. Das hier ist die Regina Caelis, die Himmelskönigin, die Kirche, würde man sagen. Und hier oben steht, ihr könnt das wahrscheinlich lesen, du hast gut von mir geschrieben, heiliger Thomas. Und hier unten seht ihr seinen älteren Mann, der dem Thomas seine Schriften anreicht. Und auf dem Stein hier unten steht sein Name, Aristoteles. Die Kirche lässt ihre Lehre von Thomas von Aquin schreiben. Und seine Lehre beruht auf den Schriften des Aristoteles, griechischer Philosophie. Das ist ein zeitgenössisches Bild der damaligen Zeit. Das sagt so viel aus. Und dann kommen Renaissance und Humanismus. Die Menschen haben, sorry, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, sie haben die Nase voll von dieser Art von Theologie. Und dann kommen Humanisten, diesen Mann kennt ihr, Desiderius Erasmus, zurück zu den Quellen. Die Humanisten fordern, dass man wieder zurückgeht, zurück in die Antike, zu den alten Griechen, dass man die griechischen Texte wieder liest. Und zu den griechischen Texten gehört erstaunlicherweise auch das Neue Testament. Und indem man griechisch wieder erforscht hat, kommt auch das Neue Testament auf einmal wieder zum Vorschein. Das war eine positive Nebenwirkung dieser Entwicklung. Zeitgleich mit Erasmus ist Martin Luther da. Und jetzt sind wir in der Zeit der Teufel angelangt. Ja. Martin Luther. Martin Luther schreibt 1521, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil feststeht, dass sie oft geirrt und sich selbst widersprochen haben. Das klingt für uns gar nicht so sehr sonderbar. Aber was Luther hier macht, Luther hat die Bibelautorität, das haben auch wir, und das hat auch die römisch-katholische Kirche seiner Zeit. Aber die römisch-katholische Kirche hat noch die Tradition als Autorität neben der Heiligen Schrift. Und mit dieser Tradition räumt Luther auf. Und das ist für seine Zeit unerhört, sowas zu sagen. Das muss Konsequenzen haben, das hat ja noch Konsequenzen. Luther wird für vogelfrei erklärt, er war seines Lebens nicht mehr sicher. Also die Tradition fällt jetzt für die lutherischen Christen als Autorität weg. Und man beginnt sich auf die Bibel zu fokussieren, was sicherlich eine gute Sache ist. Das Verhältnis zu Aristoteles nur am Rande. Thomas von Aquin sagt, Aristoteles ist der Philosoph. Martin Luther schreibt, Aristoteles ist ein Fabeldichter oder er nennt ihn einen ranzigen Philosophen. Auch da kommt zum Ausdruck, ja, wie unterschiedlich die Leute das sehen. Was hält das Ganze damals noch zusammen? Die Gesellschaft. Wenn wir Deutschland um 1500 sehen, dann sieht das so aus. Ja? Es ist ein Flickenteppich von einzelnen Fürstentümern, Ländereien, Zölle ohne Ende. Es ist kein geeintes Reich. Frankreich im Vergleich dazu ist schon ein Nationalstaat. Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Deutschland ist ein Flickenteppich von einzelnen Ländereien. Das, was das Ganze zusammenhält, ist Corpus Christianum. Hier sehen wir eine Reichsdarstellung aus der damaligen Zeit. Und neben den ganzen Wappen hier, Kur Mainz und Kur Trier und wie die ganzen Bistentümer und alle heißen, das, was das alles eint, ist in der Mitte das Kreuz. Kirche und Staat sind eins. Es ist ein christlicher Staat. Klingt gut, oder? Vom Neuen Testament her kann das nicht funktionieren. Das ist die Welt zur Zeit der Täufer. Staat und Kirche sind eine Einheit geworden. Und wenn die Kirche den Eindruck hat, hier sagt jemand ein falsches Evangelium, dann bekommt das mit dem Staat zu tun und nicht mit der Kirche. Die Ständepyramide, ihr kennt das aus der Schule noch, ja, der erste, zweite, dritte Stand. Der zweite und dritte Stand, Klerus und Adel, machen vielleicht 5% der Gesamtbevölkerung aus. Der Rest ist der erste Stand. Das sind die Menschen, die die Leistung erbringen müssen. Auch darin liegt jede Menge Sprengstoff. Ja. Das ist eine Darstellung aus der damaligen Zeit. Alles gerecht aufgeteilt. Der Klerus, die Geistlichkeit, du tue Fürbitte. Christus hat das so eingesetzt. So ist die Welt damals. Der zweite Stand, der Adel, du beschütze. Ja? Er beschützt das Land und die restlichen 95%, du arbeite. Sie sollen arbeiten. Das ist die Ständepyramide der damaligen Zeit. Das Corpus Christianum, das ist die Welt, in der die Täufer hineingeboren werden. Das ist ein Stich einer Stadt aus der damaligen Zeit, ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt es ist, ich habe das jetzt nicht notiert, so sehen alle Städte aus. Das, was das Bild dominiert, sind die Kirchtürme. Die Kirchtürme sind das Höchste. Das hier ist Nürnberg. Und ihr seht, St. Sebaldus, ja, St. Laurentius, das sind die Kirchtürme. Sie sind das Höchste, sie bestimmen das Stadtbild. Und das ist nicht nur im Bild so, das ist im Leben der Menschen so. Die Kirche bestimmt das Leben der Menschen von A bis Z. Von der Wiege bis zur Bahre, die Amerikaner sagen from the cradle to the grave, bestimmt die Kirche das Leben der Menschen. Du wirst geboren und nach einigen Tagen schon bist du Christ, denn der Säugling muss getauft werden. Und wenn ein Säugling geboren wird, das bekommen die Nachbarn mit. Meist machen Säuglinge sich bemerkbar, sie artikulieren sich etwas lauter als andere Menschen. Man bekommt mit, wenn ein Kindchen geboren wird. Wenn dieses Kindchen nicht in der Messe irgendwann vorgestellt und getauft wird, dann kommt jemand zum Priester und sagt, also da in unserer Nachbarschaft, ich habe noch nicht gehen, und dann wird der Priester dich besuchen kommen. Wir haben gehört, du hast ein Kind. Bring das Kind zur Taufe. Und wenn du sagst, nein, dann wird es Konsequenzen für dich haben. Die Kirche hat das Bildungsmonopol, das ist ein Wappen der Universität Würzburg. Und ihr seht überall hier der Mann mit dem Kreuz, der Bischof, ja, hat Kreuz und Schwert. Überall ist die Kirche tonangebend. Es gibt keine Universität in Deutschland zur damaligen Zeit, die nicht unter Oberheit der Kirche steht. Die Kirche wacht über alle Bildung. Kinder auf den Dörfern haben meist überhaupt keine Schule gehabt, deshalb eine hohe Analphabetenrate. Wenn es eine Schule gab, dann wurde die von irgendeinem Kloster unterrichtet. Als nächstes kamst du in eine Lateinschule, wenn du begabt warst. Die Lateinschule hatte das Ziel, die Schüler zum Dienst in der römisch-katholischen Kirche heranzuziehen, damit sie lateinisch partizipieren konnten. Und wenn du dann sehr begabt warst und jemanden hattest, der dich finanziert hat, der dir ein Stipendium gab, dann kam es die Universität noch, die war von der Kirche dominiert. Du wurdest christlich geboren und lagst am Ende christlich im Grabe. Das war die Welt zur Zeit der Täufer. Gleichzeitig wissen wir ja aus dem, was an Katastrophen, an Kriegen durch die Lande gegangen war, schon von 1300 an, die Pest in mehreren Wellen. Gestern hatte ich erwähnt, dass in manchen Landstrichen bis zu 2/3 der Bevölkerung gestorben sind. In manchen Landstrichen war es weniger, war es 1/3, aber ungeheuer viel. Der Tod war omnipräsent. Alle Menschen hatten Angst vor dem Tod. Es konnte dich jederzeit treffen. Das sind Bilder aus der damaligen Zeit. Das zeigt, womit die Menschen sich beschäftigt haben. Ja. Angst vor dem Ende der Welt. Martin Luther noch, man kann es nachlesen, geht davon aus, dass der jüngste Tag kurz bevorsteht. Das ist das Klima zur Zeit der Täufer, als diese Männer und Frauen aufkamen. Marienverehrung hatte ich schon erwähnt. Ja, in Hochkonjunktur zur damaligen Zeit. Die heilige Anna, die Großmutter Jesu, die Mutter von Maria, so die römisch-katholische Lehre, sie wird verehrt. Der führende Mann in den deutschen Landen ist eindeutig Martin Luther. Er führt die Reformation ein, 1517, mit dem Anschlag der 95 Thesen, sagen wir, das ist so ungefähr der Stichtag. Ab dann kam das Ganze ins Rollen. Aber die Täufer, zu denen wir morgen Abend kommen wollen, treten zunächst nicht in Deutschland auf, sondern ihr Anfang liegt in der Schweiz. 21. Januar, das ist morgen Abend, deshalb beginnen wir morgen Abend mit den Täufern. 21. Januar 1525 in Zürich. Und in der Schweiz ist nicht Luther, sondern Huldreich Zwingli, der führende Reformator. Er ist für die Schweiz das, was Luther für Deutschland ist. Wer ist Zwingli? Das ist eine Statue von ihm, die kann man heute noch an der Limmat besichtigen in Zürich. Und das bringt zum Ausdruck, wer Zwingli ist. Zwingli ist ein Mann der Schrift. Die hat er hier in seinen Händen, die Bibel. Aber die Verbindung von Kirche und Staat, er trägt eben auch ein Schwert. Für einen Täufer undenkbar, so ein Bild. Für die Volkskirche normal. Zwingli, bevor er nach Zürich kam, war er Leutpriester in Maria Einsiedeln. Kann man auch besichtigen. Irgendwann müssen wir mal Robert hat ja die erste Täufertour jetzt schon organisiert und sie wird im April stattfinden. Zunächst mal 2 Tage, um ein bisschen Geschmack zu bekommen und dann irgendwann können wir vielleicht mal eine längere Tour machen und auch solche Orte besichten. Maria einsiedeln, eine Wallfahrtskirche in der Schweiz, das muss man gesehen haben. Ja, gut, es gibt auch ähnliche in Deutschland. Ja. Römischer Katholizismus in Reinkultur, mit allem, was dazu gehört. Hier diese Madonna und. Dort ist Zwingli Leutpriester. Priester für die Leute, für das Volk. Und in dieser Zeit beginnt Zwingli durch das Lesen des Neuen Testamentes die Lehre seiner Kirche in Frage zu stellen. Er bekommt Zweifel und ist irgendwann darüber überzeugt, diese Lehre kann ich so nicht mehr verkündigen. Und dann kommt Zwingli, ich meine 1518 nach Zürich, er wird zum Priester am Großmünster in Zürich berufen. Das ist die größte Kirche überhaupt. Steht heute noch, kann man besichtigen. Zwingli kommt als Priester zum Großmünster nach Zürich. Und dort beginnt er Evangelium zu predigen, fortlaufend aus dem Matthäusevangelium. Und Menschen kommen zum Glauben. Zwingli hat einen Bibellesekreis. Und in diesem Bibellesekreis sind junge Männer, junge Studenten. Einer von ihnen heißt Konrad Grebel, einer heißt Felix Manns. Mit diesen jungen Männern liest Zwingli die Bibel, das Neue Testament in Griechisch, das Alte Testament in Hebräisch. Es waren Studenten, sie konnten das auch. Zwingli ist der Mann, der diese Männer teilweise zum lebendigen Glauben führt. Konrad Grebel schreibt später, er ist 1522 zum Glauben gekommen. Und es war Zwingli, der ihn zum lebendigen Glauben geführt hat. Und das ist ein Bild vom Großmünster in Zürich. Was ist dann passiert, dass innerhalb von 1-2 Jahren diese Männer, die zunächst zum Bibellesekreis von Zwingli gehören, er ist ihr Pfarrer. Sie haben Hochachtung vor ihm. Was ist passiert, dass 1-2 Jahre später sie irgendwie nicht mehr übereinkommen und dass schließlich ganz wenig später die ersten Köpfe rollen? Und Felix Manns zum Beispiel irgendwann in der Limmat, die nicht weit vom Großmünster durch Zürich führt, ertränkt wird. Was ist passiert, das wollen wir morgen Abend gemeinsam betrachten. Also heute die Vorgeschichte, um zu verstehen, wieso haben diese Männer und Frauen dann so ein schreckliches Erbe antreten müssen? Wieso konnten sie nicht einfach frei ihren Glauben leben? Weil zu ihrer Zeit Corpus Christianum herrscht. Alles ist eins. Ein Staat, eine Gesellschaft, eine Religion. Und wenn du davon abweichst, bekommst du es mit dem Staat zu tun, in seiner ganzen Härte. Ja, ich bin mit meinem, nee, es war kein Latein, mit meinem Deutsch am Ende.